Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich trage einen Ehering, manch andere hier auch. Mancher ist schon verwitwet. Dieser Ehering symbolisiert etwas. Einen Bund, den zwei Menschen miteinander geschlossen haben. Und wahrscheinlich hat einer den ersten Schritt gemacht. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass beide gleichzeitig gefragt haben, willst du mich heiraten? Man war sich irgendwo vielleicht schon einig, aber dann hat einer mal die Initiative ergriffen und gefragt. Ein Ehebund wird eingegangen. Aber der Gedanke des Bundes kommt eigentlich schon lange in der Bibel vor. Gott in der Bibel ist ein Gott des Bundes. Nun ist der Bund in der Bibel aber ein kleines bisschen anders, als wir das machen. Wir denken eher an ein Abkommen, wo zwei Gleichberechtigte die Bedingungen ausgehandelt haben und wo man Kompromisse schließt. Ich will das und du willst das, ich kann dir das geben und du kannst mir das geben. Jetzt lass uns mal sehen, wie wir zu einem Kompromiss da kommen. Und dann halten wir das in einem Vertrag einmal fest. In der Bibel ist es anders. Da geht die Initiative von einem aus, von Gott. Und es ist eher, wenn man in der damaligen Geschichte sich umschaut, wie zwischen einem sehr mächtigen Herrscher und einem Vasallen. Da gab es auch Verträge, Bündnisse, die geschlossen wurden. Aber es war immer klar, einer war der Oberste, der Herrscher, und der andere, der war untergeben. Und es war ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Der da oben war, der sollte für Sicherheit, für Frieden, für Wohlstand sorgen, dass es den Menschen gut geht. Und umgekehrt, die, die unten waren, die sollten dem anderen Ehre geben, Ehrerbietung und Respekt zeigen. Die sollten Loyalität demonstrieren, also nicht auf einmal sich nach einem anderen König umschauen. Es war relativ festgelegt, welche Verantwortung jede Partei hatte oder jeder Bündnispartner. Der eine, der fürsorgt, Sicherheit, Wohlstand gibt, und der andere, der mit Dankbarkeit, Ehrerbietung, Loyalität antwortet. Wenn man das mit diesem Bild, die Bibel liest, das geht bis ins Neue Testament hinein, dann wird manches deutlich. Zum Beispiel, wenn wir von Gott empfangen, Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit, dann ist das schön und wir sagen, danke Herr. Wenn wir aber daran denken, dass es ja ein Bündnis ist, das Gott auch mit uns geschlossen hat, dann beinhaltet das eine Verantwortung unserer Zeit, diesem Bund gerecht zu werden, indem wir Gott gehorchen, ihm danken, ihm ehren und vor den Menschen ihm gegenüber loyal sind. Keine Nebengötter. In einem Lied kam das gerade vor. Gott ist der Einzige in unserem Leben. Und so ist das auch in der Bibel. Die Geschichte des Volkes Gottes beginnt mit Abraham, wo Gott einen Menschen herausruft und sagt, mit dir habe ich eine Geschichte vor. Deine Nachkommen sollen zahlreich werden wie der Sand am Meer, wie die Sterne im Himmel. Gott ergreift die Initiative, nicht Abraham. Abraham ist gehorsam und folgt diesem Gott. Wir haben schon in der Einleitung gehört, worum es im heutigen Predigttext geht. 2. Mose 3, die Berufung des Mose. Aber eigentlich ist das nur ein Teilaspekt dieser Geschichte von etwas Größerem. nämlich dass Gott ein Bundesgott ist und dass er mit seinem Volk eine Heilsgeschichte hat. Wenn man sich nämlich das Kapitel vorher anschaut, Kapitel 2 im zweiten Buch Mose, dann wird dort beschrieben am Ende des Kapitels, dass Gott das Schreien der Nachkommen der Väter hört, Abraham, Isaak und Jakob. Dieser Bund, den Gott geschlossen hat mit diesen sogenannten Erzvätern, ist lange über deren Tod hinaus gültig. Schließt die folgenden Generationen mit ein. Aus seiner Familie ist ein großes Volk geworden. Aber jetzt als Sklaven unterdrückt. Und die Frage war, wo ist dieser Bundesgott? Für eine wirklich lange Zeit als Sklaven dienen, schreien zu Gott um Hilfe und keine Antwort. Und dann reagiert Gott auf dieses Schreien. Es heißt in Kapitel 2, er denkt an seinen Bund, er erinnert sich daran und will ihn wieder erfüllen. Denn Gott ist ein treuer Bundesgott. Er gibt den Bund niemals auf. Wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir, auf der menschlichen Seite sah das nicht immer so aus. Die Israeliten waren sehr wankelmütig. Mal waren sie mit ganzem Herzen dabei und mal haben sie sich anderen Göttern zugewandt. Haben auch nicht sich gegenüber ihren Mitisraeliten so verhalten, wie Gottes Gebot das gefordert hatte. Unterdrückung, Vernachlässigung der Armen, der Witwen und Waisen. Gott initiiert den Bund und wartet auf unsere Antwort. Und hier das Schreien der Menschen aus diesem Bundesvolk dringt zu ihm. Und deshalb, weil Gott antworten will auf dieses Schreien, erwählt er einen Mann, durch den er wirken will. Ja, Berufung des Mose, aber es geht eigentlich um das, was Gott tun will. Ich lese jetzt mal die ersten Verse 1 bis 15 aus dem dritten Buch Mose. Ich habe Luther-Übersetzung von 1984. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung mir anschauen. Warum der Busch nicht verbrennt? Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch heraus an und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus dem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hittiter, Amoriter, Peresiter, Hiviter und Jebusiter. Weil ja nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Wer ist dein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der Herr, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Mose, ein ehemaliger Prinz, dann Totschläger und Flüchtling, jetzt Schafhirte seit 40 Jahren. Nicht gerade sehr beeindruckend. Aber ein Mann mit Fähigkeiten, Begabungen und der Persönlichkeit, die Gott für sein Werk benötigt. Und das, wenn der Mann schon 80 Jahre alt war. Ein gebildeter Mann, einst leidenschaftlich und unbeherrscht, aber jetzt gebrochen. Er hatte ja alles verloren, was er an Ansehen am Pharaonenhof, an Besitz und Heimat hatte. Ein Migrant, ein Fremdling. Ohne seine Mitisraeliten. Alleine in einem fremden Land. Da war nichts mehr, worauf er hätte stolz sein können. Außer vielleicht auf seinen Sohn Gershom. Er war angestellter Arbeiter in der Viehwirtschaft seines Schwiegervaters. Die Herde, die er hütete, gehörte ihm gar nicht. Aber gerade das war der richtige Mann für Gott, für den Bundesgott, um seinem Volk ein treuer Bundesgott zu sein. Wir sehen ja meistens Mose vom Ende her. Ein hervorragender Führer seines Volkes. Nur noch vergleichbar mit dem König David in der Geschichte Israels, der ebenfalls ein Schafhirte war, als er berufen wurde. Es scheint keine schlechte Voraussetzung zu sein und Vorbereitung auf eine große Karriere im Reich Gottes, wenn man Schafhirte war. Als Mose berufen wurde, Gott zu dienen, war er Fremdling, in einem Land fern von seiner Heimat, ein Nobody, ein Niemand. Wenn du an dieser Stelle denkst, und dazu würde ich dich gerne einladen, ich bin doch eigentlich niemand. Was kann ich denn schon? Und vielleicht bin ich ja auch schon viel zu alt. So ein paar junge Leute sind ja hier noch. Ja, die kann Gott berufen. Aber es könnte ja auch sein, dass Gott auch im fortgeschrittenen Alter noch Berufungen ausspricht, weil er einen Plan hat in seiner Heilsgeschichte, auch mit der Stadt Langenfeld und den Menschen, die hier leben oder wo wir herkommen aus den umliegenden Orten. Nur eines darf man nicht sein: Stolz. Das war Mose nicht mehr. Gott hatte ihn demütig gemacht. Am Ende der Mosebücher steht einmal, dass Mose der demütigste Mann auf der Welt war. Das, denke ich, hat Mose nicht selber geschrieben, sondern hat jemand, der die Bücher Mose weitergegeben hat, einen Zusatz gemacht, um das deutlich zu machen. Mose war ein ganz demütiger Mann geworden. Aber das scheint mir die einzige, aber auch die wesentlichste Voraussetzung zu sein, dass Gott einen Menschen beruft. Und der erste Punkt ist hier, Gott tritt auf den Plan in Gestalt eines Engels. Und er offenbart sich in einem Feuer, nicht in einem säuselnden Wind, in einem Wasserfall, in einer Staubwolke, Wirbelwind. Das Feuer, es kommt öfters vor. Im zweiten Buch Mose, später ist es die Feuersäule, die mit dem Volk mitmarschiert. Feuer steht für Kraft und Macht. Wir nutzen Feuer, um Energie und Wärme zu produzieren. Und wir haben gerade in den letzten Wochen gesehen, wie die Feuer um Los Angeles herum in ihrer Gewalt lange nicht unter Kontrolle zu bekommen waren. Gott spricht aus dem Feuer heraus. Da ist Macht. Power. Und Mose wird aufmerksam auf dieses Feuer, weil er etwas Ungewöhnliches entdeckt. Ein Busch brennt und verbrennt doch nicht. Mose hätte ja einfach weitergehen können. Aber er spricht zu sich selber und trifft eine Entscheidung. Ich will wissen, was da gerade passiert. Er ist neugierig. Und es ist gut, wenn auch wir unsere Umwelt noch wahrnehmen, sehen, was dort geschieht. Vielleicht auch geistlich aufmerksam deuten die Dinge, die um uns herum geschehen. Neugierig sind auf Gottes Handeln, ob wir es entdecken können in unserer Umwelt. Und dann kann man Gott hören. Auf einmal hört Mose, wie Gott spricht. Er wird mit seinem Namen angeredet. Name, das ist nicht Schall und Rauch, das ist, wie Mose identifiziert wird. Und wir sehen später, wie Gott auch identifiziert wird durch seinen Namen. Er steht dafür. Wenn jemand laut Wolfgang ruft, drehe ich mich um, solange kein anderer Wolfgang im Raum ist. Und ich das nicht weiß. Der Name und ich, wir gehören zusammen. Und hier wird Mose angerufen, ist ganz klar, Gott meint ihn und niemand anderen. Und dann nähert Mose sich der Ansprache Gottes. Und Gott einerseits macht den Schritt auf Mose zu und gleichzeitig wahrt er Distanz. Weil Gott ein heiliger Gott ist. Er sagt dann, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Das ist so nicht die Qualität des Landes selber, aber weil Gott da ist und weil Gott heilig ist, wird auch dieses Land zu einem heiligen Ort. Und Schuhe ausziehen, das ist bis heute in der arabischen Welt gang und gäbe. In unserer Kultur macht das nichts. Wir klingeln, gehen in die Wohnung rein. Manchmal fragen wir, müssen wir Schuhe ausziehen? Da haben wir was gelernt. Aber sonst, das macht nichts. Hier geht jeder mit Schuhen rein und raus. Muslime machen das nicht. Muslime ziehen ihre Schuhe aus, bevor sie in die Moschee hineingehen. Der Schuh gilt als Inbegriff von Unreinheit und Schmutz. Jemandem die Schuhsohlen zu zeigen, gilt als Beleidigung unter Arabern. Also so wie Rüdiger gerade da sitzt, darf man da nicht sitzen, weil von der anderen Seite könnte man seine Schuhsohle sehen. Und das geht nicht. Das müssen wir Missionare zum Beispiel lernen, wenn wir in solche Kulturen gehen. Wir dürfen nicht mit überkreuzten Beinen da sitzen. Es ist eine Beleidigung, ein Affront dem anderen gegenüber. Und auch mit Schuhen eine Wohnung zu betreten, kann grob unhöflich sein. Da muss man um Erlaubnis fragen, ob man das darf. Manchmal wissen sie, die Weißen, die sind anders, denken anders und dann könnten sie das genehmigen Oder aber höflicherweise, man zieht erstmals die Schuhe aus. Und vielleicht hat jemand noch das in Erinnerung, 2008, als W. Bush im Irak war, flog auf einmal ein Paar Schuhe auf ihn zu bei einer Pressekonferenz. Als Ausdruck der Verachtung für das Leid, das die Amerikaner über das irakische Volk gebracht haben. Einerseits von Saddam Hussein befreit, aber dann waren um die 100.000 Zivilisten getötet worden in den Kämpfen und mancher war sehr wütend darüber und er hat einen Schuh geworfen. Das war ein Symbol dafür, ich verachte dich. Deswegen soll Mose seine Schuhe ausziehen. Ein kultureller Aspekt. Vielleicht müssen wir andere Dinge ablegen, wenn wir mit Gott reden wollen und wir merken, ich sollte Ehrfurcht ihm gegenüber zum Ausdruck bringen. Es gibt ganz verschiedene Predigthaltungen. Man kann die Hände heben, man kann aber auch niederknien. Ich weiß nicht, wie oft man das heute noch macht, aber das ist ein Zeichen der Ehrerbietung Gott gegenüber. Das war der erste Punkt, Gott tritt auf den Plan. In seiner Heiligkeit, in seiner Funktion als Gott des Bundes mit Israel. Und dann stellt Gott sich selber vor, die Selbstvorstellung Gottes als zweiter Punkt. Er sagt, ich bin der Gott deines Vaters. Also nicht nur ganz weit früher, sondern deines Vaters. Und dann der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist ein Gott durch die Zeiten hindurch, der sich nicht verändert hat. Gott zeigt seine Anteilnahme an dem Leiden seines Volkes. Und er will helfen, er will es erretten. Und zur Rettung fährt Gott hernieder, heißt es hier. In ganz unübertroffener Weise wird das Herniederfahren Gottes, um uns Menschen zu helfen, bei Jesus Christus sichtbar. Jesus Christus gibt seine Herrlichkeit auf, wird Mensch, ein Kind und lebt unter uns. Gott macht sich immer wieder auf den Weg zu unserem Heil, zu unserer Rettung. Und er verspricht seinem Volk ein gutes, ein weites Land, raus aus der Sklaverei, der Knechtschaft, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Ein Land, das alles für sie bereithält, was sie zum Leben brauchen, zu einem guten Leben. Wir sind Gott nicht gleichgültig. Er vergisst sein Volk nicht, mit dem er einen Bund geschlossen hat. Und er will auch uns heute helfen und uns retten. Da, wo wir durch Zeiten der Trauer gehen, Schwierigkeiten im Beruf, in Schule, mit Nachbarn. Wir können Gott unser Leid klagen und erwarten, dass er kommt und hilft. Weil er ein Gott des Bundes ist, der Treue hält. Und um das zu erfüllen, erfolgt jetzt die Berufung. Die Berufung Gottes für Mose. Und da sagt er, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Gott braucht einen Leiter, der das Volk führt. Er braucht Menschen in seinem Plan. Und er sagt, nun, jetzt, du, nicht irgendein anderer. Und ich schicke auch keinen Engel. Ich lasse auch keine Naturgewalten dir jetzt einen Weg bahnen daraus. Ich will dich als Menschen gebrauchen, dass du in meinem Plan mitarbeitest. Gott offenbart sich und dann folgt die Berufung. Wir wollen ja alle gerne von Gott etwas hören, über unser persönliches Leben, Hilfe erfahren. Aber es kann dann eben auch sein, dass Gott uns beruft zu einem bestimmten Dienst. Das kann sein in einen vollzeitlichen Dienst, in die Mission, aber vielleicht auch ganz klein und praktisch, du, ich möchte, dass du zu deinem kranken Nachbarn gehst. Das ist auch eine Berufung, zeitlich begrenzt vielleicht, vielleicht auch nur einmal, aber aufmerksam sein Gott gegenüber. Und Mose ganz typisch, wer bin ich, ist eigentlich eine gute Frage. Er hat gelernt, demütig zu sein. Er war ja ein Niemand mehr als Schafhirte. Wer bin ich denn, um jetzt ein Volk führen zu können, vor Pharao zu treten? Wer bin ich? Aber Gott lässt das nicht zählen. Gott sagt, ich will mit dir sein. Du gehst nicht in deiner Kraft, sondern Gottes Kraft, Gottes Autorität ist mit dir. Und Mose denkt schon weiter. Er denkt voraus, welche Schwierigkeiten könnte es geben? Weshalb sollten Israeliten mir denn glauben? In welcher Autorität spreche ich zu ihnen? Und Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. So sollst du den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Gott nennt hier seinen Namen. So wie er Mose bei Namen anredet, so ist er auch selber mit Namen anredbar, identifizierbar. Der Gott der Bibel ist Jahwe, der Vater Jesu Christi. Er heißt nicht Buddha, nicht Vishnu, nicht Allah. Es sei denn, du sprichst Arabisch, dann kann man Allah auch als Christ gebrauchen. Aber das ist eben dann der arabische Gottesbegriff. Er hat einen Namen. Und ich werde sein, der ich sein werde, bringt zum Ausdruck, dass er nicht verfügbar ist. Wie wird er denn sein? Das warte ab. Ich werde sein, der ich sein werde. Lass dich überraschen von Gott. Aber es dient auch der Identifizierung Gottes. Mein Gott ist Jahwe. Mein Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott, der einen Bund geschlossen hat. Und dann sagt Gott im letzten Vers, das ist mein Name auf ewig, mit dem er mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Und das sagt Gott seinem Volk, mein Name ist ewig. Der Herr Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Kleine theologische Nachbemerkung, Anmerkung zum Schluss. Es gibt immer die Überlegung, ist das Volk Israel heute wirklich noch Volk Israel? Oder hat die Gemeinde nicht das Volk Israel als Volk Gottes abgelöst? Und ich denke, so ein Vers hier schon im Alten Testament macht deutlich, nein. Man kann das noch mehr lesen in Römer 9 bis 11 bei Paulus. Wenn Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist mein Name auf ewig. Und Gott ein treuer Bundesgott ist, dann gibt er das Volk nicht auf. Es ist kein zweiter Heilsweg neben Jesus Christus. Auch jeder Jude braucht Jesus Christus, um das Heil zu erlangen. Aber es gibt die messianischen Juden. Es gibt Menschen aus dem Judentum heute, die Jesus-Nachfolger sind. Gott führt seinen Bund fort. Und in diesen Bund, den er mit seinem Volk Israel angefangen hat, sind wir mit hinein aufgenommen worden. Durch den Glauben an Jesus Christus, der ein Nachfolger Abrahams, Isaaks und Jakobs ist, aus dem Geschlecht des Hauses Davids. Von Gott gekommen, herabgestiegen zu uns Menschen auf die Erde. Ihn wollen wir preisen, ihn wollen wir loyal gegenüber sein, ihm gehorchen. Und vielleicht hat Gott auch eine Berufung für dich, für mich, vielleicht eine große, vielleicht aber auch ganz klein und unspektakulär. Aber das ist, was Gott tun möchte, auch mit uns, um seinen Plan zum Heil dieser Welt auszuführen. Amen.